SWR 2 Tandem.
Am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrationslager Auschwitz befreit. Zum 70. Jahrestag morgen senden wir das Feature Der Vergangenheit ein Gesicht geben. Am Berliner Walter-Rathenau-Gymnasium gedenken die Schülerinnen und Schüler nicht nur des ermordeten Namensgebers ihrer Schule, sondern auch der ehemaligen jüdischen Schüler. Annika Erichsen hat viele Tage lang die verschiedenen Aktionen des Erinnerns begleitet und mit dem Mikrofon aufgezeichnet.
Ah, hallo, Antonio. Hallo. Sieht super aus, aber danke schön.
Ganz super.
Habt ihr viel
gemacht? Könnt ihr den
ja.
Ja.
Sehr schwer.
Naja, nicht so.
Moment. Achtung. Also da müssten schon zwei auf jeder Seite.
Ja. Mein Name ist Stefan Voß und ich bin Lehrer am Walter-Rathenau-Gymnasium in Berlin. Also die Schulgeschichte ist was ganz, ganz Interessantes. Also weil das ganz viele unterschiedliche Identifikationsmöglichkeiten anbietet.
Lass ihn aber nicht fallen, Kinder.
Frau Pocher, wir machen eigentlich immer die Mädchen den Kranz.
Weil die so schön
bleiben können, die Mädchen.
Mann, die Jungs können das auch.
Wenn die siebten Klassen an die Schulen kommen, sind das meistens 2 bis 3 Klassen. Und dementsprechend verteilt man dann den Geburtstag von Walter Rathenau und den Todestag. Und an den Tagen werden dann jeweils Kränze an den Gedenkstein niedergelegt, der dort in der Königsallee um die Ecke von der Schule steht.
Hättest du auch gerne nicht lassen?
Ja.
Schade.
Mein Vorschlag wäre, dass ihr jetzt einfach mal hier runterkommt und die, die jetzt was vortragen möchten, hier auf dem Treppenabsatz mal ein bisschen nach oben gehen, damit wir die ordentlich sehen. Ihr kommt.
Sollen wir es beim Kram?
Schaffst du es?
Ja, schaffst du. Genau, das Wort gehört euch.
Leben und Tod des Walter Rathenaus.
Heute ist ein besonderer Tag, nämlich Walter Rathenaus Geburtstag.
Wer war Walter Rathenau eigentlich?
Walter Rathenau ist am 29. September 1867 in der väterlichen Villa in der Chausseestraße geboren. Also er war jüdischen Glaubens und er arbeitete als Geschäftsführer in der AEG und in der elektronischen Werke.
Dieser Schritt zurück, den man mit Schülern unternehmen kann, ist, dass man sieht, was waren das für Menschen? Und das ist eine ganz, ganz spannende Auseinandersetzung, weil es darauf ankommt, den Menschen, die damals verfolgt wurden, die unter uns lebten, ein Gesicht wiederzugeben.
Und er war ein Schriftsteller und auch Politiker. Und er war auch sehr an Kunst interessiert, weil er ein Neffe von Künstlern war. Und um 1900 ging er auf zum Kaiser Wilhelm und wurde da auch bekannt, weil auch immer Informationen sowas also dem gesagt hat.
Berliner Volksblatt vom 24. Juni 1922. Um 12 Uhr teilte der Reichskanzler den in der Wandelhalle des Reichstages versammelten Abgeordneten mit, dass vor etwa einer halben Stunde der Außenminister Dr. Rathenau ermordet worden sei. Über die Täter ist Näheres noch nicht bekannt.
Also erstmal toll, dass ihr den Kranz heil hierher gebracht habt.
Bitteschön.
Dann machen wir das so, dass die, die jetzt noch was uns berichten wollen, die kommen mal kurz nach vorne.
Die Ermordung Walter Rathenaus.
Also mich interessiert da eine Frage. Wie hat man es geschafft, einen so wichtigen Politiker zu ermorden? Also der hat doch bestimmt Schutz oder so.
Ja klar, aber es spielte sich so ab. Gegen 11 Uhr, deutlich später als üblich, trat Walter Rathenau seine Fahrt in das Ministerium an. Sie fuhren mit einem Cabriolet, was sehr riskant war, denn davor gab es schon viele Morddrohungen. Aber das war Walter Rathenau relativ egal. Und dann fuhren sie die Königsallee runter, hier genau wo wir gerade sind, sieht man auch in dem Straßenschild. Und hier an dieser Stelle kam ein Auto von hinten, es überholte sie und drängte sie ab. Und ein Mann schoss aus dem Auto mit einer Maschinenpistole auf den Wagen. Und ein zweiter Mann hat eine Handgranate in den Wagen geworfen. Und Walter Rathenau war halt auf der Stelle tot.
Aus welchem Grund wurde er denn umgebracht?
Auch diese Fragen, die dann auftauchen auf dem Weg dahin, sind ja ganz richtige Fragen. Was hat das mit mir zu tun? Und das hat mit jedem Einzelnen zu tun. Es geht jetzt nicht um eine Nachfolgeschuld, sondern ein Bewusstsein davon zu entwickeln, dass die Verhältnisse, in denen wir heute leben, nur dadurch so existieren, dass wir dafür eintreten, dass sie so sind.
Alex, willst du
Die Gesundheit eines Volkes kommt nur aus seinem inneren Leben, aus dem Leben seiner Seele und seines Geistes. Oktober 1946.
Was heißt das denn, glaubt ihr, und warum steht es auf dem Gedenkstein für Walter Rathenau?
Die Gesundheit eines Volkes kommt nur aus seinem inneren Leben.
Ich glaube, es bedeutet halt, dass die Gesundheit in dem Volk halt auch daraus kommt, wer halt alles da drin ist, zum Beispiel.
Aus dem Leben seiner Seele und seines Geistes.
Kannst du mir erklären?
Dass halt er gegen Judenhass und allgemein Nazis halt war. Und deswegen meint er mit Gesundheit, also vom Verstand her, so vom, also dass er halt das Irrtum oder so raushaben will aus dem Kopf.
Aus dem
Manipulation oder so.
Wir gehen alle gemeinsam zur Schule zurück. Um 12.30 Uhr kann ich euch dort entlassen. Manche haben noch ihre Longboards dort, andere ihre Taschen. Die holen wir jetzt mal raus.
Also für Schüler ist es grundsätzlich ganz wichtig, welche Bindung existiert zwischen der Schule und dem, was Schüler dort erleben können.
Aber der kann doch so liegen bleiben.
Ja, finde ich auch.
Der ist ja so schön hoch gebunden da hinten.
Ja, kann man
die Schüler bringen diese Bezüge mit. Sie suchen ihren Platz in unserer Gesellschaft. So, und in dem Zusammenhang müssen sie auch ihren eigenen Ort bestimmen. Eine Identität ausbilden. Und in dem Zusammenhang ist das eine ganz spannende Erfahrung.
Marcello! Und zwar, eure Eltern haben ja leckere Sachen vorbereitet für heute Nachmittag. Kommt bitte alle um 2:30, damit wir dann gemeinsam schön unseren Stand dekorieren.
Nochmal diese Veranstaltung offiziell eröffnen. Die Technik hat ein bisschen länger gebraucht. Deswegen jetzt mit, 20-minütiger Verspätung. Herzlichen Dank an alle Eltern, Schülerinnen, Schüler, die gebacken haben und gebastelt haben. Und herzlichen Dank an Petrus für das schöne Wetter.
Mein Name ist Solveig Knobelsdorf. Ich bin seit 2 Jahren jetzt hier Schulleiterin an der Schule, also doch noch relativ frisch.
Und bis dahin erstmal viel Spaß und Live-Musik.
Und schätze eben an der Schule tatsächlich auch diese Traditionspflege, die hier betrieben wird. Ja, also Anlass ist eben immer Geburtstag und Todestag von Walter Rathenau, Geburtstag im September, der dann gleich verbunden wird mit einem großen Schulfest. Saturday morning jumped out of bed and put on my best suit. Wir haben natürlich, versuchen uns das auch immer wieder bewusst zu machen, hier eine Reihe von prominenten Schülern an der Schule gehabt. Das ist eben, es ist die Schule von Dietrich Bonhoeffer. Und von Donani. Und das versuchen wir, also Rathenau selbst ist ja nicht Schüler dieser Schule gewesen, aber wir versuchen also dieses Jüdische, die jüdischen Traditionen hier auch zu bewahren an der Schule.
Wie viel Prozent ungefähr machen die jüdischen Schüler aus?
2%, das ist verschwindend wenig. Wir haben mehr muslimische Schüler, aber wir haben natürlich auch in einer Klasse dann muslimische und jüdische Schüler. Das ist letzten Endes aber auch unkompliziert. I'm gonna marry her anyway. Marry that girl. Marry her anyway. Marry that girl. No matter what you say. Marry that girl. We'll be your family.
Why you gotta be so? So, wir gehen jetzt ins Archiv der Walter Rathenau Schule, tief unten. Wir befinden uns jetzt also hier in den Kellerräumen und hier ganz sicher mit feuerhemmender Tür sind wir in einem fensterlosen Raum.
Soll ich es zumachen?
Nein, nein. Mein Name ist Dr. Ute Kniepen. Ich war 32 Jahre an dieser Schule tätig. Ja, und jetzt sehen Sie hier die Nachlasskästen. Wir gehen mal rum. Und das hat sich dann so ergeben. Und eines Tages war ich dann hier Schulleiterin. Ich muss das erst wieder reinsuchen. Und in diesen Nachlasskästen sind also all die Abmeldebriefe, etwa 200 Stück, die jüdische Eltern 1933 schreiben mussten.
Wie wurden die Sachen denn gefunden?
Durch einen Zufall. 1945, also mit Kriegsende, haben der damalige Schulleiter, ein Nazi, und sein Stellvertreter, auch ein Nazi, fast alle Schulakten vernichtet. Und nur diese Abmeldebriefe haben irgendwo im Schreibtisch im hinteren Eck gelegen. Und diese Briefe, dieser Stapel, dieses ungeordnete Durcheinander ist dieser Vernichtungsaktion entgangen. Interessant ist, was mir am meisten imponiert hat, ist der Brief von Klemperer, dem Generalmusikdirektor. Postkarte. Im Auftrag von
Herrn Otto Klemperer melde ich hiermit seinen Sohn Werner Klemperer von der Schule ab, da Herr Klemperer seine Entlassung bekommen hat. Mit Ausdruck vorzüglicher Hochachtung.
Und dann kommt die Unterschrift der Sekretärin. Also Klemperer schreibt nicht mal, sondern lässt abmelden. Hervorragend. Na, mal gucken. Dies finde ich beeindruckend.
Hiermit melde ich meinen Sohn
Wilfried Herz, Schüler der Oberprima,
im Grunewald-Gymnasium ab. Das Schulgeld für den Monat April ist entrichtet.
Unterschrift Dr. Paul Herz. Also keine Anrede, klar, der Vater wollte nicht auch noch die Nazis anreden. Und auch keine Grußformel, nichts. Es gibt auch Briefe, die sind nach den damaligen Höflichkeitsregeln völlig korrekt abgefasst. Ich vermute, dass die Eltern sich gesagt haben, also wenn die schon keine Erziehung haben, wir besitzen Kultur. Ich möchte mal das Buch, die Dokumentation hier holen. Also wir haben ungefähr 10 Jahre lang diese 200 Briefe, also 200 Briefe, 200 Namen und mit allen dazugehörigen Schriftwechsel, haben wir dann transkribiert, weil es häufig ja ein Sütterlin war und das kann ja heute kein Mensch mehr lesen.
Sehr geehrter Herr Direktor, gestatten Sie mir, dass ich Ihnen das Folgende vortrage. Mein Sohn Walter, Klasse 5b, berichtete mir vorgestern, dass er von der Tannenbergfeier ausgeschlossen ist. Meine Frau und ich, wir sind, wie wir nicht verhehlen können, hierdurch äußerst betroffen. Sie werden es, sehr geehrter Herr Direktor, verstehen, dass ich persönlich es schmerzlich empfinde, dass der Sohn eines Frontsoldaten am gleichen Tage von einer vaterländischen Feier ausgeschlossen wurde, an dem ich vor 20 Jahren bei Longwy in der 5. Armee gefochten habe. Walter ist in demselben Geist erzogen worden wie meine Frau und ich, als Preuße, der weiß, was dieser Name bedeutet. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie meiner Frau und mir Gelegenheit zu einer persönlichen Rücksprache geben wollten. Bis dahin verbleibe ich mit freundlichem Gruß, Dr. H. Friedländer.
Hier finden Sie ja auch in dieser Dokumentation die Gesetze, Verordnung und Rundschreiben, die letzten Endes die jüdischen Schülerinnen und Schüler von der Bildung fernhielten. Also die Gesetze müssen ja vorbereitet gewesen sein. Kurze Zeit nach der Machtübernahme durch Hitler gab es gleich Ausführungsrichtlinien, nach denen verfahren wurde. Also das ging sehr schnell. Dann wurde gesagt, 4% jüdische Schüler darf ein Gymnasium haben, mehr nicht. Es betraf damals alle Schulen, aber diese hier im besonderen Maße. Ein Drittel unserer Schülerschaft war jüdischen Glaubens um 1933. Insgesamt glaube ich, dass hier an dieser Schule bis 33 ein weltoffener Geist herrschte. Nun waren auch viele Eltern, Wissenschaftler, ein Sohn von Max Planck war hier auf der Schule. Also das war sicher hier im Grunewald eine Elternschaft, die kein Brett vorm Kopf hatte. Und dadurch kommt das eben, dass hier eine ganze Reihe von ehemaligen Schülern im deutschen Widerstand tätig war, um Graf Stauffenberg. Mir geläufig sind nur die vier Namen, die dann auch 44 bzw. 45 hingerichtet worden sind. Bonhoeffer, Klamroth, Delbrück, von Dohnányi. Die kannten sich sozusagen von klein auf. Und wir haben da auch eine Gedenktafel für die vier.
Die ganze Straße, die ganze Nachbarschaft. Alles wird Bescheid. Wenn du redest, dann schweigt der Grunewald. Nee, wenn ihr redet.
Ja, aber wir sollen alle, aber wir stehen alle auf.
Okay. Ja, was verändert, wenn einer steht? Wenn einer
steht und alle anderen sitzen. Ja, lass uns. Frau Mrosi, sollen wir dann alle die ganze Zeit stehen?
So, nächster Programmpunkt im grünen Klassenzimmer. Eine Lesung aus dem Fluchttagebuch der Familie Barasch. Es wäre also schön, wenn man jetzt wieder ins grüne Klassenzimmer strömen könnte.
Mein Name ist Manuela Ambrosi. Ich bin Lehrerin für Geschichte, Sozialkunde, Politik, Ethik und Deutsch an dem Walter-Rathenau-Gymnasium.
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Freunde des Walter-Rathenau-Gymnasiums, ich begrüße Sie recht herzlich zur Lesung des Leistungskurses Geschichte erstes Semester.
Wir haben über eine Initiative hier in Berlin-Grunewald Kontakt bekommen zu Dokumenten, die einem ehemaligen jüdischen Schüler, damals noch des Grunewald-Gymnasiums, gehören. Und dieser jüdische Schüler, der ist 1934 von seinen Eltern hier von der Schule abgemeldet worden, um dann seine Ausbildung weiter in Italien fortzusetzen. Und bis 1938 konnte er wohl dann seine Ausbildung dort fortsetzen. Aber dann musste er aus Italien flüchten, weil die Situation für ihn als Juden, als deutschen Juden, auch zu unsicher wurde. Und das war dann der Anfang einer siebenjährigen Flucht.
Also ich fange an, ich bin der Philipp.
Ich bin Pia.
Ich bin Lena.
Ich bin Patricia.
Marseille, hier war ich nun, verhaftet mit allen polizeilichen Schikanen. Keine Anklage, keine Erklärung, kein Gerichtsverfahren, kein Urteil.
Also wir transkribieren zurzeit ein Tagebuch von Werner Barasch. Werner Barasch war ein Flüchtling im Zweiten Weltkrieg und der hat halt während seiner Flucht ein Tagebuch verfasst.
Ansprache eines hohen Tieres auf den Hof. Erstens, nach Absitzen der Strafe sind wir wie alle anderen, diese Sadisten. Zweitens, nicht wir, sondern unsere Familie leidet am meisten. Drittens, wir können froh sein über unsere komfortable Unterbringung.
Er ist einfach ganz normal ein paar Jahre lang hier auf die Schule gegangen, so wie wir jetzt eben auch hier auf die Schule gehen. Und das war damals nichts anderes als jetzt. Und dann auf einmal kamen eben die Nationalsozialisten an die Macht und dann war es was komplett anderes. Aber irgendwie macht man sich damit nochmal mehr selbst klar, dass es sozusagen jeden hätte erwischen können und dass es einfach, dass er nicht anders war, als wir jetzt sind oder so.
Ich habe es wieder einmal geschafft. Liebe Mutti, ich hoffe, dass dich dieser Brief in New York erreicht und dass es dir und Else gut geht.
Ich schreibe mit Bleistift, da ich nichts anderes bei mir habe. Ich kann dir auch keine Adresse angeben, denn ich weiß nicht, wo ich sein werde. Nach meiner Flucht aus dem Konzentrationslager von Les Milles bei Marseille ist es mir gelungen, wieder beim amerikanischen Konsul vorzusprechen. Denn ich brauche das Visum sehr nötig.
Aber er findet immer neue Ausreden, die Sache aufzuhalten. Daher werde ich jetzt versuchen, mit dem Fahrrad in die Schweiz zu gelangen. Ich hoffe, hier lebendig herauszukommen.
Also das erste Mal, wo ich gehört habe, dass er auf unserer Schule war, habe ich mich sofort probiert, in ihn hineinzuversetzen und darüber nachgedacht, dass er vielleicht auch auf dem Stuhl saß, wo ich jetzt vielleicht sitze?
Sie würden mich doch nicht ausliefern. Steigen Sie ins Polizeiauto.
Als die Tür nach kürzerer Fahrt geöffnet wurde, konnte ich kaum glauben, was ich sah. Dieselbe Gendarmerie d'Anmas in Frankreich. Dieselben Polizisten, vor denen ich im Zug ausgerissen war. Ohne weitere Diskussion brachten sie mich zum Leutnant.
Das war der düsterste Augenblick meines Lebens. Wenn ich auch eine Auslieferung befürchtete, dachte ich nie, dass die Schweizer es tun würden.
Also beim ersten Durchlesen macht man sich eigentlich nicht so wirklich Gedanken. Man arbeitet halt, versucht das nicht Leserliche ins Leserliche umzuschreiben. Und wenn man sich das dann ein paar Mal zu Hause immer durchliest, dann stellt man fest, wie krass eigentlich das, wie krass die Zeit für ihn war. So hätte ich, glaube ich, nie im Leben leben können.
Also ich will jetzt nicht sagen, dass es so komplett mein Leben verändert hat, aber es hat eben schon so ein bisschen die Weltanschauung, wie man so sich und sein eigenes Leben sieht, so ein bisschen in Frage gestellt. Also ich habe immer so das alles als selbstverständlich angenommen und dass ich einfach so ein sicheres Leben führe, das wurde mir da nochmal ein bisschen bewusst da einfach.
Es kommen ja momentan sehr, sehr viele Flüchtlinge in Deutschland an. Habt ihr auch daran mal gedacht?
Also bei mir ist es so, man hört ja auch, dass es oftmals auch Proteste dagegen gibt. Und dann denke ich doch an die Einzelschicksale, so wie es vielleicht auch bei Werner Barasch war, weil diese Leute eben wirklich schon sehr viel durchgemacht haben und ich nicht verstehen kann, wie man dann noch dagegen hetzen kann sozusagen oder die wieder aus dem Land vertreiben möchte oder will.
Fahrt ins Konzentrationslager nach Südfrankreich. Sammelstelle. In kalter Zelle, aber mit vielen Decken. Menschenquälerei und Lustigmachen.
1. Januar. Gepfeffertes Rübenwasser, dunkel und kalt.
Flucht aus dem französischen Konzentrationslager nach Spanien.
Sonntag, 23. Februar 1941.
Schleppe mich mühevoll weiter. Disziplin, Aufnahme und Zelle. Ich rauche. Soll ich mich freuen, dass ich hier drüben bin?
Steinboden und Schmerzen vom Impfen. Abends doch in die 5a. Verdammt eng. Es stimmte doch mit der sardinenähnlichen Anordnung auf der Erde.
Zwei Italiener wollen fliehen. Nach Appell sofort im Waschhaus gefasst. Auch hier gibt es Tyrannen, die es stört, wenn man es schreibt.
Da vorne sieht man eigentlich nichts mehr. Eigentlich ein bisschen.
War die Schaukel auch schon letztes Mal da?
Ich glaube ja. Dadurch, dass wir eben auch, oder zumindest ein Teil von uns, auch in dem Garten von ihm war, hat man eben auch nochmal ein besseres Gespür bekommen, wie er wirklich gelebt hat und wie schön er eigentlich auch gelebt hat, bis er dann eben flüchten musste.
Die Initiatorin dieser Bürgerinitiative, Frau Gestaltmeier, hat die Vision aus dem Garten des elterlichen Grundstückes, auf dem eben Werner Barasch und eben seine Schwester auch ihre Kindheit und Jugend verbracht haben, einen öffentlichen Bürgergarten der Erinnerung zu machen. Und sie will damit verhindern, dass dieses sehr, sehr schöne, große, freistehende Grundstück mit sehr altem Baumbestand im Grunewald von einem Investor bebaut wird.
Ja, der erste Eindruck war eigentlich, dass es ein ziemlich großes Grundstück ist, wirklich mitten im Grunewald, also dass sie offensichtlich sehr wohlhabend waren und eben wirklich sehr schön gelebt haben und dass auch die Familie sehr, sehr glücklich schien auf den Bildern eben. Man konnte sich gut vorstellen, dass die Kinder da eben früher gespielt haben und das konnte man sich wirklich gut vorstellen im Garten.
Mein Name ist Barbara Gestaltmeier, ich lebe hier in der Wissmannstraße. Fast vor einem Jahr lernte ich Ralf Schmitz Immobilien kennen, in der Form, dass mir bekannt wurde, dass Ralf Schmitz Immobilien das Grundstück Wissmannstraße 11 gekauft hat. Das ist das Gartengrundstück der Familie Barasch, die von 1921 bis 1938 hier gelebt hat.
Der Baum stand schon damals da, als die Familie Barasch hier noch gewohnt hatte. Und damals haben sie halt ein Familienporträt hier vorschießen lassen. Und deswegen haben wir, als wir mit unserem Leistungskurs da waren, halt auch uns vor diesem Baum gestellt, mit diesem Familienporträt in unserer Mitte.
Nur ein Stück weitergehen zum Haus.
Ich dachte, das kann eigentlich sein, dass man einen Garten, in dem jüdische Geschichte so nah erlebbar ist,
und das Wissen, dass es der älteste angelegte Garten in Grunewald ist, dass man das alles zerstört. Und mir wurde signalisiert, man könne sich vorstellen, dass, wenn ich einen Investor finde, der vielleicht noch ein bisschen was drauflegt, der Garten abgelöst hat. Das ist leider ein Detail, an das ich jetzt Ralf Schmitz Immobilien nicht mehr so ganz erinnern möchte.
Wenn ich klicke, dann macht das hier.
Dann macht das Bildschirm synchronisieren nicht mehr.
So ist es. Vollbildansicht ist sozusagen das.
Genial! Das ist ja verrückt. Das Bild von Werner Barasch auf der Villa. Das ist ja verrückt. Mein Gott, ist das schön. Das ist genau das, was wir wollten. Und man könnte im Garten natürlich die Geschichte der Familie Barasch erzählen, anhand der Dokumente, die es jetzt gibt. Sein Fluchttagebuch, das habe ich im Mai gefunden in den Entschädigungsakten. Und dazu eine große Sammlung von Materialien, die ich aus den Archiven holen durfte, im Namen der Familie. Enteignungsakten, Entschädigungsakten, Akten der Todeserklärung. Das sind viele erschütternde Dokumente, die man in der Regel so nicht kennt. Und das könnte man hier gemeinsam im Garten, wenn man sitzt auf einer Bank, Besuchern zur Verfügung stellen, in Form von Mappen, in Form von Soundfiles, von kleinen Videos. Also künstlerische Formen ist hier überhaupt kein Ende gesetzt. Das kann man alles im Garten machen.
Nee, das war jetzt genau das Falsche wieder.
Hast du es nicht gemerkt? Der Dödel.
Jetzt. Als Werner Barasch jetzt alleine hier sichtbar war, das ist ein unglaublich poetischer Moment. Das ist ein rührender, finde ich auch, wenn jemand in dieser Weise noch mal zurückkehren kann. Also wenn wir wirklich Geschichte damit zeigen können und lebhaft machen können. Ich glaube, dass wir Plätze der Erinnerung brauchen und dass wir aus der persönlichen Erfahrung am meisten lernen. Und diese persönliche Auseinandersetzung, nur die persönliche, bin ich überzeugt davon, hilft uns, Wege gegen Rechtsradikalismus zu beschreiten, neue Wege zu finden, auch neue Wege. Denn je weiter wir vom Zweiten Weltkrieg wegkommen, je weiter wir wegkommen von den noch Lebenden aus dieser Zeit, desto mehr müssen wir über Formen nachdenken, auch künstlerische Formen, Formen der Vergangenheitsarbeit, wie wir mit diesem Phänomen umgehen.
Monate vergingen und Werner Barasch bekam kein Amerika-Visum, da er seine Beschäftigung der letzten 5 Jahre nachweisen musste. Die Lager, wo er war, gab es nicht mehr. Die meisten Mitgefangenen waren in Konzentrationslagern ums Leben gekommen. Nur die Schweiz bestätigte seine Verhaftung und nach 7 Jahren der Antragstellung erhielt Werner Barasch sein Amerika-Visum und ankerte in seiner neuen Heimat bei seiner Mutter Irene am 8. Mai 1945, dem Siegestag in Europa. Werner Barasch wurde in Amerika ein erfolgreicher Forscher und Chemiker.
Ich finde, solche Geschichten berühren einen dann auch viel mehr, als wenn man so etwas in welchen Geschichtsbüchern lesen würde, weil dann würde man sich gar nicht so selbst betroffen fühlen. Aber wenn man weiß, der ging auf unsere Schule, dann kann man sich da schon besser dann hineinversetzen und das macht die Geschichte dann auch irgendwie etwas lebendiger. Und ich finde, durch dieses Gedenken wird auch verhindert, dass sich so etwas wiederholt. Weil wenn man daran denkt, dann ist es unwahrscheinlicher, dass Leute die gleichen Fehler wie früher noch einmal machen.
Der Vergangenheit ein Gesicht geben. Eine Schule und ihre Geschichte. Erzählt von Annika Erichsen. Mit Sebastian Miro. Ton Johanna Fegert und Andrea Gress. Regie Annika Erichsen. Redaktion Karin Hutzler. Wir danken Barbara Gstaltmeier und den Nachkommen der Familie Barasch, die das Tagebuch von Werner Barasch zur Verfügung gestellt haben.